Die Freien.
Lost in KI von Enno Schmidt. Ich solle mich doch nicht so aufregen, sagte mir ein Freund. Lügen zur Manipulation der Bevölkerung und Begründung von Kriegen habe es schon immer gegeben. Für mich aber war das eine neue Dimension. Weltweit live am Bildschirm zu verfolgen, Flugzeuge, die in Hochhäuser fliegen, worauf diese in sich zusammensacken und als Staubwolke durch die Straßen von Manhattan wallen. Vom Erdboden verschwunden, die Wahrzeichen des Welthandels, der Freiheit, des Kapitalismus. Das macht fassungslos, traumatisiert. Die Anschläge am 11. September 2001 als Aufschlag zum 21. Jahrhundert. 4 Anschläge an einem Vormittag. Wer verfügt über eine solche Logistik? Wer kann so groß denken? Wessen Handschrift ist das? Wer denkt so bildgewaltig und psychologisch zielführend? Wer hat etwas davon? Islamische Fundamentalisten aus Afghanistan? Lassen wir einmal die Diskussion um das Ob oder Ob nicht weg und auch die hunderte Details, die der offiziellen Erklärung zu dem Geschehen widersprechen. Ich möchte mich nur auf ein Detail beziehen und eine Erfahrung damit schildern, die zu einer aktuelleren Frage führt als die nach dem Ereignis vor 25 Jahren, in dessen Folgen wir allerdings leben. Es war eine Weichenstellung zur Einschränkung der Bürgerrechte, zu Kontrolle und Kriegen ohne Grenzen mit 4,8 Millionen Todesopfern nur schon allein zwischen 2003 und 2022. Die Filmaufnahmen des Flugzeugs, das als Silhouette auf den Südturm des World Trade Centers zufliegt und ohne Aufprall und Verformung in das Hochhaus gleitet und in ihm verschwindet wie in einer Wolke, hielt ich für eine Animation. Trickfilm hieß das früher. Grobkörnig, leicht verschwommen und teils verwackelt, das wirkt authentisch, weil Amateuraufnahme. Und das erübrigt aufwendige Details in der Filmbearbeitung. Das ist schnell zu machen, zeigt aber bei genauem Hinsehen Fehler. So genau sieht keiner hin, weil das Geschehen sich atemberaubend in die Vorstellung einbrennt wie ein Traum. Kein vernünftiger Gedanke kommt dagegen an. Doch halten wir kurz inne, bevor das Denken aus seiner Bahn genommen und in den Glauben versetzt wird. Ein solches Flugzeug ist eine Leichtmetallkonstruktion, vorwiegend aus Aluminium, flexibel, stabil auf Flächendruck ausgelegt, nicht darauf, durch eine Hochhausfassade zu schießen. Aluminium ist weicher als Stahl. Die Fassade besteht aus dicht nebeneinander stehenden dicken Stahlstählen. Das Flugzeug hätte daran zerschellen müssen. Das physikalische Gesetz ist: Beim Aufprall zweier Körper aufeinander ist das Verhalten der Materialien der Körper aufeinander identisch, unabhängig davon, welcher der beiden Körper sich in Bewegung befindet und welcher statisch ist. Stellen Sie sich vor, das Hochhaus wäre gegen ein statisch in der Luft stehendes Flugzeug gerast. Und das Flugzeug verschwindet im Hochhaus? Die Physik ist auf meiner Seite, dachte ich. Dann fragte ich Grok. Das ist wie ChatGPT nur von Elon Musk. Und Grok erklärte mir, wieso alles genau so war, wie es auf den Filmbildern zu sehen ist. Die Nase des Flugzeugs besteht aus dünnem Fiberglas, das den Stahlstählen so gut wie keinen Widerstand entgegenbringt. In 6 Millisekunden hat sie sich in Mikroteilchen aufgelöst, die als Staub- und Luftdruckwelle die Fenster zwischen den Stahlstützen durchschlagen und ins Innere des Gebäudes rasen. Das geht so schnell, dass man es nicht sehen kann. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs betrug 950 Stundenkilometer, 264 Meter in der Sekunde. Der vordere Rumpf aus Aluminium wurde in 200stel Sekunden ebenfalls komplett geschreddert und schoss in Kleinstteilen durch die Fenster ins Gebäude. Einige Splitter davon spritzten auch seitlich weg, die sieht man auf den Filmaufnahmen nicht, weil sie zu klein sind und zu schnell, um von einer Kameraaufnahme mit nur 24 Bildern pro Sekunde erfasst zu werden. Die Fassade besteht aus Bauteilen. Ein Bauteil besteht aus 3 Stahlstählen, jede 11 Meter lang und 35 mal 35 Zentimeter dick. Diese Stelen sind in einem Abstand von 66 Zentimetern zueinander durch drei Stahlplatten fest miteinander verbunden. Diese Stahlplatten sind ca. 5 cm dick und 1,20 m hoch. Sie befinden sich in der Fassade jeweils auf der Höhe zwischen den Fenstern der Stockwerke. Diese Bauelemente der Fassade sind untereinander verschraubt und verschweißt. Sie sind die tragende Konstruktion des Gebäudes. Das Flugzeug, eine Boeing 767, hatte beim Aufprall 28.120 Kilogramm Kerosin in den Tanks. Es wog insgesamt 126 Tonnen. Das entspricht bei einem Aufprall mit 950 Stundenkilometern der kinetischen Energie von 4,38 Gigajoule, äquivalent mit einer Tonne TNT-Sprengstoff. Nachdem der vordere Teil des Flugzeugs sich an der Stahlkonstruktion der Fassade in Kleinstteile zerlegt hatte, trafen die Vorderkanten der Tragflächen, die Triebwerke und der mittlere Rumpf fast gleichzeitig auf die Konstruktion auf. Die Tragflächen reißen auf, das Kerosin aus den Tanks zerstäubt und drückt mit seiner hohen kinetischen Energie als Druckwelle Stahlstützen über deren Streckgrenze hinaus nach innen ins Gebäude, wobei sie ausbrechen. Die Triebwerke, jedes 6 Tonnen schwer, bestehend aus Titan und Stahl, schleudern ganze Bauelemente der Fassade nach innen, wobei die sich aus ihren Verbindungen mit den anderen Bauelementen lösen und Teile anderer Elemente mit sich reißen. Der mittlere Rumpf und das Kerosin in den dort platzierten Tanks mit hoher kinetischer Energie tun ein Übriges. Der Flugzeugkörper zerlegt sich dabei in Kleinstteile, die ins Gebäude verschwinden. Nur die Triebwerke bleiben ganz. Eines schießt sogar durch das Gebäude hindurch und auf der anderen Seite wieder heraus. Das hintere Ende des Flugzeugs, das Höhenleitwerk, aus einer Aluminium-Wabenstruktur, ist zwar fragil, aber es hat mit seinen 2 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von jetzt noch 180 Metern pro Sekunde genügend kinetische Energie, um in die bereits aufgebrochene Fassade mit angebrochenen und lose hängenden Teilen um das Einschlagsloch eine weitere Kerbe in seiner Form zu schlagen. Dabei zerlegt es sich, wie schon die Flügel und der Rumpf, in Splitter und Teile, die ins Gebäude rasen oder auch abprallen und seitlich weggeschleudert werden. Dieser ganze Vorgang dauert nur 0,2 Sekunden. Das sind bei einer Aufnahmerate von 24 Bildern pro Sekunde 5 Einzelbilder. Die Kameratechnik überblendet die Einzelbilder ineinander, um einen flüssigen Bewegungsablauf zu suggerieren. Hinzu kommen die Bewegungsunschärfe in den Bildern durch die hohe Geschwindigkeit der Objekte und die geringe Datenmenge der Aufnahme mit einer Amateurkamera. Daher sieht es so aus, als ob das Flugzeug unbeschädigt und ungehindert in das Hochhaus gleitet. Dass es so aussieht, als ob die Fassade sich nach dem Durchtritt des Flugzeugs wieder schließt, liegt laut Grock an den Bildüberblendungen. Aber Grock hat noch eine Erklärung. Vor der tragenden Fassade waren dünne Aluminiumbleche wie eine Aluminiumhaut zur Verblendung angebracht. Diese Aluminiumhaut war bei dem Einschlag nur teilweise aufgerissen und weggedrückt worden. Nach dem Durchtritt des Flugzeugs schloss sie sich wieder wie ein Vorhang, bevor die Explosion sie dann ganz wegschleuderte. Hier wird die Erklärung der KI sehr brüchig, eher fantasievoll. Aber hier war ich auch schon zu erschöpft und gleichzeitig fasziniert von den technischen Daten der Erklärung, um weiter mit der digitalen Intelligenz sprechen zu wollen. Ich wollte mit einem Menschen sprechen. Captain Dan Hanley von 9/11 Pilot Whistleblower antwortete mir umgehend, dass es selbst für erfahrene Piloten unmöglich sei, so präzise in das Hochhaus zu fliegen. Nicht einmal ein Kampfjet-Pilot könnte das auf Anhieb. Die Fassade ist kaum breiter als die Spannweite des Flugzeugs. Für unerfahrene Piloten, wie es die angeblichen Terroristen gewesen seien, wäre das völlig unmöglich. Der Captain spricht: Kein menschlicher Pilot im Cockpit. Die Flugzeuge waren ferngesteuert. Okay, dachte ich. Die KI hat mir wegerklärt, was mir aus eigener Anschauung und Folgerung evident erschien. Lag ich also falsch? Aber dieser Mensch brachte einen Blickwinkel hervor, an dem sich alles nochmal neu aufrollen ließ. Mit Captain Henleys Aussage zurück zur KI. Die weiß, alle Terroristenpiloten hatten einen Flugschein. Und Marwan al-Shari, der in das WTC-2 geflogen ist, hatte zudem weit über 100 Stunden in einem Boeing-Flugsimulator zugebracht. Er musste kein schwieriges Manöver fliegen, Autopilot ausschalten, Höhe anpassen und auf ein weithin sichtbares großes Ziel zusteuern. Seriöse Piloten hätten bestätigt, das sei auch für einen unerfahrenen Piloten möglich. Wieso das Flugzeug in 400 Metern Höhe über dem Meeresspiegel 950 Stundenkilometer schnell fliegen konnte, was die Reisegeschwindigkeit in der dünnen Luft in 10.000 Metern Höhe ist, in der viel dichteren Luft in ca. 400 Metern Höhe über dem Meeresspiegel hätte es zerbrechen müssen, Grock würde mir auch bei allem Weiteren erklären, wieso es doch möglich ist und anders ist, als ich es sehe und denke. Die KI übernahm meinen Weltbezug. Verloren in der KI. Lost in Translation heißt ein Film von Sofia Coppola aus dem Jahr 2003. Darin geht es um zwei Menschen, die sich nicht in die sie umgebende Lebenswelt übersetzen können. Eine Amerikanerin und ein Amerikaner in Tokio. Der Spielort Tokio ist nur das äußere Bild. Sie sind als Seele in die Welt gestellt, in der sie verloren sind in einer Übersetzung von sich selbst zu einer äußeren Lebensaufgabe, zu ihrer Ehepartnerin, ihrem Ehepartner, zu ihren Kindern, verloren in der Übersetzung zwischen ihrer inneren Wirklichkeit und der im Außen ablaufenden Wirklichkeit, zwischen Fraglichkeit und Fraglosigkeit. So ging es mir in der von der KI vorgetragenen Wirklichkeit. Sollte ich mich umso mehr auf mich besinnen, auf mein Wirklichkeitsempfinden? Oder mich aufgeben zugunsten einer übermächtigen Erklärmacht? Bei dem bleiben, was ich sehe und worin ich Evidenz erlebe? Oder einer höheren Autorität folgen, in der ich allerdings nicht mehr vorkomme? Verloren in der KI. Lasse ich die KI dann auch einen Liebesbrief an meine Freundin schreiben, weil der sie mehr überzeugt als meiner? Oder lasse ich die KI lieber gleich eine Freundin für mich zusammenstellen, weil die mich mehr überzeugt? Klar, die KI kann mir nur mundgerecht zusammenstellen, was ihr als Daten verfügbar ist. In diesem Fall der 9/11 Commission Report, der die offizielle Erklärung untermauern sollte. Was aus dem Internet wegzensiert ist, gibt es für die KI nicht. Was als Verschwörungstheorie deklariert ist, lässt sie weg. Mit den Fakten ist es ohnehin so eine Sache. Hat man einige zusammen, kommt ein anderer mit entgegengesetzten Fakten. Es werden immer mehr Fakten und man dreht sich im Kreis. In Fakten selbst ist noch keine Wirklichkeit oder Wahrheit. Erst wenn ein Mensch ihnen Gültigkeit zuspricht, erhalten sie Bedeutung. Es ist das Subjekt, das einer Erkenntnis Objektivität zuerkennt. Wie objektiv die ist, hängt von der Fähigkeit des Subjekts ab. Die KI ist kein Subjekt. Sie stellt etwas als objektive Wahrheit dar, die es aber ohne Subjekt nicht gibt. Das Subjektivistische ist aus der Wahrheitsempfindung auszuschließen, aber das Subjekt auszuschließen ergibt Bedeutungslosigkeit. Nur das Subjekt ist wahrheitsfähig. Für uns Menschen gilt, wie Joseph Beuys es sagte, die Wahrheit wird gemacht. Sie steht damit auch immer wieder in Frage. Digitale Intelligenz mit einem Subjekt zu verwechseln, führt in die Verlorenheit. Sie nicht damit zu verwechseln, wird zunehmend schwieriger werden. Die KI empfinde ich wie einen Handschuh, in den ich gleite, der mir alles Wissen der Welt zugänglich macht und Aufgaben ausführt. Aber eben als Handschuh, als zwischengeschobene Schicht. Die Welt begreifen kann ich nur mit bloßen Händen. Dietrich Bonhoeffer, während der Nazizeit im Widerstand und noch kurz vor Kriegsende von den Nazis hingerichtet, stellte fest, dass die Dummheit ein gefährlicherer Feind für das Gute sei als die Bosheit. Das Böse könne man bloßstellen, es zu verhindern versuchen, Das Böse lässt in den Menschen ein Unbehagen zurück. Aber die Dummheit weiß sich nicht als böse und hat kein schlechtes Gewissen. Tatsachen und Gründe verfangen gegen sie nicht. Entgegen dem Bösen ist der Dumme gänzlich mit sich selbst zufrieden. Der in diesem Sinne Dumme kann sehr intelligent und gebildet sein. Was ist diese Dummheit? Die Abwesenheit individuell verantworteten Denkens, würde Hannah Arendt sagen. Digitale Intelligenz ist diese Dummheit. Sie hat kein Gewissen und verantwortet nichts. Sie denkt nicht. Ob sie denkt oder nicht, käme darauf an, was man mit Denken meint, sagt Yuval Noah Harari, Historiker und Buchautor. Wenn Denken das Aneinandersetzen von Worten meint, könne die KI besser denken als wir. Aber menschliches Denken habe auch Nonverbales. Ein Gedanke kann uns erschrecken, kann mit Liebe einhergehen. Das kann die KI nicht, so Harari. Und weiter: Wenn Religionen auf Worten beruhen, auf Wortlauten, könne die KI auch neue Religionen schaffen. Worte verweisen für Menschen auch auf etwas, das über Worte hinausgeht. Benutzen wir Worte auf diese Weise? Oder ist Denken für uns das Aneinandersetzen von Worten? Wenn wir uns mit Wortströmen im Kopf identifizieren, kommen wir mit der KI in eine Identitätskrise. Können Menschen es vermeiden, sich mit ihren verbalen Gedanken zu identifizieren, von denen sie dann auch bestimmt und kontrolliert werden? Das sei schon immer die große intellektuelle und spirituelle Herausforderung gewesen, mit der die Menschheit konfrontiert ist, so Harari. Die KI zwinge die Menschen nun zu diesem spirituellen Sprung, das Wahre jenseits der Worte zu erkunden. Denn unsere Freiheit und unser Überleben hinge jetzt davon ab, sagt Noah Harari. Wie der Sauerstoff der Atemluft ein Lebenselixier für den Menschen ist, so sei die Bürokratie es für die KI. Die KI sei kein Werkzeug, das wir in der Hand haben, sondern ein Agent mit eigenen Händen. Die KI-Agenten migrieren in die Gesellschaft. Werden sie als juristische Personen anerkannt, dann können sie Konten eröffnen, Unternehmen führen, effektivere Finanzsysteme schaffen, die die mathematische Kapazität eines Gehirns übersteigen, sodass kein Mensch sie mehr verstehen kann. Soweit Yuval Noah Harari. Es wird von vielen so dargestellt, als sei es alternativlos, dass die KI die Gesellschaft durchdringt und schließlich übernimmt. Aber genau da, in dieser Formel der Unvermeidbarkeit, der Alternativlosigkeit, sieht der KI-Experte Tristan Harris den Schlüssel für das, was den Menschen ausmacht. Der Mensch kann Halt sagen. Der Mensch sei nicht der Alternativlosigkeit unterworfen. Er könne entscheiden und bestimmen, was geschieht. Die Frage ist, tut er es oder lässt er es?
Die Freien ist in erster Linie ein Printmedium, erweitert durch Podcasts und Videointerviews. Unsere Zeitschrift steht für kritischen und konstruktiven Journalismus und kann abonniert werden auf diefreien.ch.